Gott meint, was er sagt, und er sagt, was er meint. Das heißt, wir sind zunächst herausgefordert, das, was Prophetie spricht, wortwörtlich zu nehmen. Erst wenn das zu Widersprüchen zum gesamten anderen Wort Gottes führt, erst wenn das zu moralischen Unmöglichkeiten führt, dann erkennen wir, dass hier bildhafte Sprache vorliegt. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, dann ist das kein Bild, dann ist das Wirklichkeit, denn er ist der Auferstandene. Wenn Jesus aber sagt, ich bin die Tür, dann ist das nicht wortwörtlich, sonst müssten wir uns Gedanken machen, wie die Zarge bei Jesus aussieht, ob das Türblatt eine Vollfüllung hat oder ein Glassichtfenster. Wir müssten über die Drückergarnitur nachdenken, einfaches Schloss, Sicherheitsschloss oder sonst wie. Wir merken, das gibt kompletten Unsinn. Hier ist ein Bildwort und jeder versteht es, denn die Tür bietet die Möglichkeit zum Eingang in einen verschlossenen Raum und zum Ausgang aus diesem Raum. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann ist es offensichtlich klar, ein Bildwort. Diese Elemente begegnen uns auch in der Prophetie. Diese Elemente müssen wir beachten, dass wir sowohl wortwörtliche Rede als auch bildliche Rede haben. Weiter müssen wir beachten, dass das prophetische Wort einige Besonderheiten hat. Erstens, die Prophetie, und jetzt denken wir an Dinge, die Gott offenbart, auch im Hinblick auf die Zukunft. Die Prophetie finden wir nicht wie in Fachbüchern von Seite 213 bis 318, sondern die Prophetie geht durch den ganzen Zeitraum von anderthalb Jahrtausenden, den wir in der Bibel vorfinden, geht die Prophetie hindurch und entwickelt sich von der Erstaussage zu all den weiteren Aussagen bis ans Ende ein ganzes Bild da ist. Wir müssen das Gesetz der Entwicklung beachten. Wir müssen das Gesetz beachten, dass die ganze Bibel zur Auslegung der Prophetie gehört. Wie viel Fehler geschehen hier? Da greifen sich Einzelne eine Aussage heraus und schreien, das ist es! Und übersehen dabei, dass sie nur eine Momentaufnahme haben, ohne das Vorhergesagte und das Nachhergesagte zu beachten. Zum Verständnis der Prophetie gehört ganz schlicht Bibellesen dazu. Viel und treues Bibellesen und Bibel kennenlernen. Das ist die erste Voraussetzung, denn Prophetie entwickelt sich vom ersten Blatt der Bibel bis zum letzten Blatt der Bibel. Das ist wie bei einem keimenden Korn. Da ist bereits im Keim alles enthalten, aber erst im Wachstum, wenn das Gras kommt, wenn der Halm kommt, wenn die Ähre sich entwickelt, wenn die Frucht in der Ähre wächst, dann erkennen wir das Ganze. Unter dem Mikroskop aber, wenn wir den Keim sauber schneiden, erkennen wir bereits die Ansätze. Oder wie ein Maler, der ein großes Bild malt, der malt zunächst den Hintergrund, der macht zunächst den Entwurf und dann geht er in die Einzelheiten. Darum die ganze Bibel. Weiter ist wichtig, dass wir in der Prophetie etwas finden, Was jetzt ein scheinbarer Widerspruch zu dem ist, was ich sagte. In der Prophetie gibt es das Gesetz der zweifachen oder mehrfachen Bedeutung. Ja, aber das ist doch widersprüchlich. Das führt doch zur Verwirrung. Nein. Wenn wir beachten, dass das Gesetz der mehrfachen Bedeutung erst dann angewandt werden darf, wenn wir das durchs Neue Testament bestätigt finden. Ein Beispiel. Der sterbende Jakob liegt auf seinem Bett. Seine Söhne umstehen sein Sterbelager. Und er spricht prophetisch über jeden seiner Söhne, 1. Mose 49. Und er spricht über Juda. Juda ist wie ein junger Löwe, der aufsteht vom Raube. Und dann fährt er fort und spricht davon, dass ein Herrscher aufstehen wird, der das Zepter halten wird. Und er wird sein, der die Völker beherrscht. Von wem spricht Jakob? Zunächst wortwörtlich von seinem Sohn Juda, im Weiteren aber vom Stamm Juda, im Weiteren von David, der aus Juda kommt und die Königsherrschaft hat. Aber letztendlich von wem? Von Jesus. Ja, aber ist das nicht Willkür, die Petrus verbietet? Nein. Denn auf dem letzten Blatt der Bibel steht, dass Jesus selber sagt, ich bin der Löwe von Juda. Ich bin die Wurzel Davids. Und damit sind wir bei dieser mehrfachen Deutung nicht mehr im Ungewissen, sondern wir können ganz klar vom Neuen Testament belegen. Kennt ihr Bileam, den Propheten, der nicht zum Volk Israel gehörte, der aber ein Prophet Gottes war, der sagen konnte, der niederfällt, dem die Augen geöffnet sind, der die Stimme Gottes hört? Er sagt, ich sehe ihn, aber nicht aus der Nähe. Ich sehe ihn aufsteigen wie ein Stern aus Juda. Von wem spricht Bileam? Zunächst von David. Denn er sagt, er wird die Moabiter besiegen, er wird die Edomiter zu Boden schlagen, er wird die Bewohner des Gebirges Seir überwinden. Aber er spricht letztlich doch von Jesus. Denn Jesus sagt auf dem letzten Blatt der Bibel, ich bin der helle Morgenstern. Darum, liebe Schwestern und Brüder, akzeptiert in der prophetischen Auslegung keine doppelte Bedeutung, die nicht klar durch neutestamentliche Aussagen belegt sind. Es gibt heute viel zu viel Literatur mit sehr, sehr, sehr fragwürdigen Aussagen. Und viele lassen sich davon aufscheuchen und hochkitzeln. Jetzt! Petrus mahnt zum sorgfältigen Umgang. Weiter. Bei der Prophetie müssen wir beachten, dass es eine Perspektive gibt. Ihr müsst wissen, ich bin in Norddeutschland aufgewachsen. Hamburg ist mehr oder weniger meine Heimatstadt. Dort habe ich 5 Jahre im Hamburger Hafen gelernt. Also ich weiß, wie weit das Meer ist und wie der Horizont aussieht. Als ich dann aber in den Süden Deutschlands kam, das erste Mal in die Schweiz fuhr und dann von der Autobahn bei klarem Wetter auf das Berner Oberland blickte und Eiger, Mönch und Jungfrau sah, in einer herrlichen Perspektive und Silhouette, da vermittelte sich mir der Eindruck, aha, gleich hinterm Eiger kommt der Mönch und dicht dahinter das hohe Gebirgsmassiv der Jungfrau. Ja, so sieht es von Weitem aus. aber wer dann in dieses Gebirgsmassiv sich hineinbegibt, mit der Jungfraubahn hinauffährt, der stellt auf einmal fest, dazwischen sind ja ganze Gebirgssättel. Da ist ja ein riesiger Gletscher. Die Entfernungen sind ja viel größer. Das sieht nur von Weitem so nah aus. Und so haben Propheten zu allen Zeiten in die Zukunft geschaut und haben Ereignisse ganz nah nacheinander gesehen und haben die Täler nicht gesehen. So sprechen alle alttestamentlichen Propheten vom ersten Kommen Christi, wo er als Erlöser in Bethlehem geboren wurde, und vom zweiten Kommen Christi, wo er in der Herrlichkeit als Messias kommt. Da sprechen sie nahtlos. Und es hat den Anschein, als würden beide Ereignisse ganz nah beieinander liegen. Und das war das Problem der Juden. Sie kannten ja all diese Schriftstellen. Und deswegen erwarteten sie, dass das Kommen des Messias beides beinhaltet. Aber Jesus macht deutlich, es gibt ein erstes Kommen, wo er als Retter gekommen ist. Und es gibt ein zweites Kommen, wo er dann als Herr und Richter kommt. Diese doppelte Perspektive, die erschließt sich uns, wenn wir das Neue Testament, insbesondere die Offenbarung, hinzunehmen. Und so können wir sorgfältig mit der Prophetie umgehen. Das heißt, wir müssen herauslesen, was drin steht, nicht hineinlesen, was wir denken. Ich möchte das wiederholen, weil das etwas ist, was bei jedem Menschen zu finden ist. Wir lesen sehr viel mehr hinein durch Dinge, die wir gehört haben, durch Dinge, die wir gelesen haben, durch Dinge, die sich uns irgendwie vermittelt haben. Aber unsere Aufgabe ist, herauszulesen. Was ist nun Inhalt der Prophetie? Wie gesagt, die ganze Bibel ist Prophetie. Aber hier unterscheidet sich die Bibel von allen anderen Büchern der Weltliteratur. Etwa ein Drittel der Bibel beinhaltet Aussagen über die Zukunft, nämlich zu dem Zeitpunkt, als die Dinge ausgesprochen und geschrieben wurden. Das ermöglicht eine Nachprüfbarkeit der Bibel. Kein religiöses Buch dieser Erde kann diesen Anspruch erfüllen. Weder der Koran, noch die Upanishaden der Hindus, noch die Bücher und Schriften Zoroasters oder anderer Religionsgründer. Hier ist die Bibel einmalig. Und hier sind wir mit ehrlichem und demütigem Denkvermögen gefragt, zu prüfen und das anzuerkennen, was sich dann bestätigt. Nun wird gemeinhin gesagt, die Bibel gibt auf alles eine Antwort. Ist das richtig? Nein. Die Bibel hat kein Interesse, alle Fragen zu beantworten, sondern nur die notwendigen, die heilsentscheidenden, die aus der Sicht Gottes angebrachten Dinge. Und so ist es auch die Zukunft betreffend in der Prophetie. Die Bibel behandelt nicht alle Themen, sondern die Bibel hat vier Hauptthemen in der Prophetie. Und das werden wir im Buch der Offenbarung dann heute Abend und morgen sehr nachdrücklich sehen. Diese vier Hauptthemen sind, und die möchte ich einmal verdeutlichen und auch ganz kurz mit einem kleinen Diagramm über den Tageslichtprojektor zugänglich machen. Diese Hauptthemen der Prophetie beinhalten jetzt folgende Dinge. Erstens, das Hauptthema der Prophetie ist Jesus Christus. Er ist der, der in der Prophetie im Alten Testament vom ersten Blatt der Bibel, und damit meine ich die Bibel des Judentums, bis zum letzten Blatt, dem Propheten Maleachi Kapitel 3, verkündigt wird. Im Alten Testament und in den weiteren Aussagen des Neuen Testamentes gibt es über 300 prophezeite Einzelheiten über Geburt, Leben, Dienst, Leiden, Sterben, Auferstehung und Herrschaft Jesu Christi. Eine solche Fülle von Einzelheiten lässt eine zufällige Erfüllung nicht im geringsten zu. Denn bei über 300 Einzelheiten sind die Chancen des Zufalls geringer als unser Weltall, soweit wir es kennen, Atome hat. Wer es nicht glauben will, wende sich an Statistiker, die das nachrechnen können. Jesus Christus ist das Hauptthema. Und darum lesen wir in Offenbarung 19, Vers 10, der Geist, der Zeugnis gibt zu Jesus Christus, das ist der Geist, der in der Prophetie wirksam ist. Auf Jesus ausgerichtet ist Prophetie. Damit haben wir ein erstes klares Kriterium. Alles, was Jesus Christus nicht groß macht, nicht verherrlicht, was nicht unser Interesse auf ihn richtet, ist nebensächlich. Das bezeugt Petrus in Kapitel 1, 10 bis 11, indem er sagt, von ihm haben alle Propheten geredet und haben sowohl von seinen Leiden als auch von seiner Herrlichkeit gesprochen. Und im Lukas Kapitel 24 sagt Jesus selber zu den Jüngern, die nach Emmaus gehen, ihr Ungläubigen, warum glaubt ihr nicht all das, was Mose, was die Psalmen, was die Propheten sagen? Das ist die klassische Dreiteilung im Judentum. Die Bücher Mose, die Lehrbücher und die prophetischen Bücher. Jesus wiederholt das seinen Jüngern gegenüber und sagt, warum glaubt ihr nicht, was die Propheten sagen? Und er wiederholt dieses. Und in Johannes 5, Vers 39 sagt Jesus, ihr forschet in den Schriften, weil ihr meint, dass ihr das Leben darin habt. Und ihr tut recht, denn die Schrift zeugt von mir. Damit ist klar, Jesus Christus ist das Hauptthema der Prophetie. Das heißt, nur wer ein ehrliches, liebendes Interesse und Gemeinschaft mit Jesus Christus hat, für den öffnet sich die Tür zum Verständnis der Prophetie. Denn er ist das Hauptthema. Zweitens, ist Israel das Hauptthema biblischer Prophetie? Es hat Gott gefallen, in Abraham einen Mann zu berufen, daraus ein Volk werden zu lassen, mit dem er Heils- und Weltgeschichte macht. Deswegen ist das Alte Testament wovon voll? Von Israel als dem Bundesvolk Gottes. Und mit diesem Volk macht Gott Heilsgeschichte bis in die Zukunft und zum Ende hin. Und deswegen werden wir in der Offenbarung auch prägnante Dinge über Israel finden, weil es ein ganz wesentliches Thema der Prophetie ist. Allerdings mit einer Einschränkung. Die Prophetie redet über Israel nur dann, wenn Israel im Land ist. Wenn Israel außerhalb des Landes ist, schweigt die Prophetie. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts wurden die Juden weltweit zerstreut. Im vorigen Jahrhundert beginnt die Sammlung des Volkes Israel. Und das ist das Wunder der Weltgeschichte. Es gibt keines der alten Völker. Wo sind die alten Assyrer? Wo sind die alten Babylonier? Wo sind die alten Meder und Perser? Wo sind die alten Griechen? Wo sind die alten Römer? Wo sind die alten Ägypter? Ruinen und Staub und Beschreibungen in Geschichtsbüchern, mehr nicht. Aber ein Volk ist geblieben, ohne ein Heimatland zu haben. Ein Volk ist geblieben, gejagt und verfolgt durch die Zeit und Geschichte über die ganze Erde. Und dieses Volk kehrt zurück. Damit stehen wir an dem Zeitpunkt, wo die Prophetie wieder zu reden beginnt über Israel. Und wir werden sehen, wie exakt sie das tut, wie sie diese Dinge aufgreift. Und von daher werden wir verstehen, dieses Thema. Denn Jesus sagt, das Heil kommt von oder aus den Juden. Nicht durch die Juden, wie einige begeisterte Euphoriker meinen, sondern aus oder von in der Person Jesu Christi. Deswegen redet die Prophetie davon. Drittens, das dritte Thema ist die Geschichte der Nationen. Das ist der biblische Begriff für alle Völker außerhalb des Judentums. Nun redet aber die Prophetie nicht über alle Völker. Sie redet nicht über die Chinesen, obwohl die eine uralte Kultur haben, sich selber das Reich der Mitte nennen. Sie redet nicht über die hohen Kulturen der Inder, die jetzt ausgegraben werden. Sie redet nicht über die Kulturen Afrikas. Auch da sind Ausgrabungen im Gange, die darauf hindeuten, dass hier große Reiche waren, nicht nur ein primitiver Erdteil. Die Prophetie redet nicht über die Kulturen Amerikas. Warum nicht? Weil all diese Völker mit Israels Geschichte nichts zu tun haben. Aber die Prophetie redet über die Völker, die mit Israel zu tun haben, wenn Israel im Lande ist. Darum spricht sie über die Assyrer. Darum spricht sie über die Babylonier. Darum spricht sie über die Meder und Perser. Darum spricht sie über Griechen, Römer und Ägypter. Über Edomiter, Hethiter, Jebusiter und alle Iter und Titer, die es sonst in der Bibel gibt, die mit Israel zu tun haben. Und ein zweites. Israel, die Bibel spricht auch nicht über Nationen, wenn Israel zerstreut ist. Deswegen spricht die Bibel nicht über die Völkerwanderung. Die Bibel spricht nicht über Karl den Großen, den ersten europäischen Großmächtigen. Die Bibel spricht nicht über Harun al-Raschid, den ersten mohammedanischen Herrscher eines Großreiches. Die Bibel spricht nicht über Chinggis Khan, der ein Reich vom Pazifischen Ozean bis Schlesien und bis auf die arabische Halbinsel hatte. Die Bibel spricht nicht von Karl dem V., dem Habsburger, der sagen konnte, in meinem Reich geht die Sonne nicht unter, weil Südamerika, weil die Philippinen zu seinem Reich gehörten. Die Bibel spricht nicht über Napoleon. Die Bibel spricht auch nicht über Hitler und Stalin. Die Bibel spricht auch nicht über Sowjetunion und Amerika. Was? Ja. Könnt ihr euch noch an die Bücher erinnern? die vor einiger Zeit Weltbestseller waren, wo Hesekiel 38, 39, die Sowjetunion, Mesech und Tubal, Mesech ist Moskau, Tubal ist Tobolsk, der Feind aus dem Norden, und dann wurden Bücher mit Karten und Skizzen verkauft. Alles Makulatur. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Und mit den Büchern kann man nicht mal mehr die Wände tapezieren. Es ist ganz still geworden. Aber das Traurige ist, keiner dieser Autoren, der den Ratschluss Gottes verkündigt, hat den Mut gehabt zuzugeben, ich habe mich geirrt, ich habe hineingelesen, was ich wollte, nicht herausgelesen, was drin stand. Ja, hört und staunt. Die Bibel spricht auch nicht über Amerika. Was? God's own country, steht doch sogar auf den Banknoten, in God we trust. Gott muss doch von Amerika reden. Schaut euch all die Bücher an, schaut euch all die Fernsehsendungen an, schaut euch all die Medien an. Immer wieder wird Amerika da hineingebracht. Das war ja auch der Grund, warum Joseph Smith das Buch Mormon geschrieben hat, damit endlich mal Amerika vorkommt. Denn Amerika kommt nicht vor. Warum nicht? Weil die Prophetie über die Geschichte der Völker redet, wenn Israel ins Land zurückgekehrt, in die finale Zeit der letzten Entwicklung kommt. Ja, was wird denn sein? Leute, wenn ihr ein wenig wach in den Nahen Osten schaut, dann merkt ihr, dass die neue Weltordnung, die Bush Senior schon angepeilt hat, die Bush Junior jedes Jahr neu verkündigt, dass nichts davon erkennbar ist. Dass sich die Amerikaner die Finger sowohl in Afghanistan wie im Irak verbrannt haben und dass die ganze Entwicklung mit der Wahl des nächsten Präsidenten darauf hinläuft, dass Amerika sich aus diesem Gebiet zurückzieht. Und dann spricht die Prophetie davon, dass dann ein Reich auf dem Boden des alten römischen Reiches aufstehen wird, das die letzte große Weltmacht sein wird. Das wird die Macht sein, die mit diesem Problemherd Nummer 1 im Nahen Osten dann befasst ist. Erinnert ihr euch noch? Als das Werben und Drängen der Amerikaner und Bündnispartner für den Irakkrieg war, als der amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld den Europäern verächtlich aufgrund ihrer Weigerung zuwarf, Old Europe. Und dann sagte er, mach doch den Kram selber. Ja, wir werden den Kram demnächst machen. Wir sind nämlich als Europäer feste dabei. Denn Europa ist diese letzte Weltmachtblock, nachdem die Sowjetunion zerbrochen ist, nachdem Amerika sich in die Isolierung zurückzieht. Denn wir dürfen nicht übersehen, das hat es noch nie gegeben, dass sich 27 Staaten ohne militärischen Druck, ohne andere Machtmittel der Vergangenheit in einem demokratischen Prozess zusammenfinden, zu einem Staat mit über 400 Millionen Bürger, einer eigenen Währung, einer zunehmenden Wirtschaftsmacht. Die Älteren bitte ich doch mal 20 Jahre zurückzudenken. Könnt ihr euch noch erinnern? Da hat niemand den augenblicklichen Stand für möglich gehalten. Und wenn wir uns umschauen, die Ukraine, Georgien, die Türkei, alles Anwartsstaaten auf die europäische Gemeinschaft. Und mit der Türkei, mit Georgien, wären wir genau in der Nachbarschaft des Weltproblemherds Nummer 1 im Nahen Osten, wo Israel in der Drangsal der islamischen Welt und der gesamten Weltpolitik steht. Da beginnt die Prophetie wieder zu reden. Das werden wir sehen in der Offenbarung. Und ein viertes Thema. Und das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist im Alten Testament ein Geheimnis. Paulus schreibt in Epheser 3, dieses Geheimnis, das war den vorigen Geschlechtern verborgen. Jetzt aber ist es offenbar geworden durch den Dienst der Propheten und Apostel. Wenn das Alte Testament von Heiligen spricht, dann ist wer gemeint? Das Volk Israel. Und wir haben keinerlei Anrecht, diese Aussagen willkürlich auf uns zu beziehen. Wir sind ja als Christen ganz großartig darin. Wir lesen das Alte Testament nach der Aschenputtelmethode. Kennt ihr dieses Märchen? Wo da die Stieftochter von der bösen Stiefmutter drangsaliert wird und wo sie nicht auf das Schloss des Königs darf, der eine Braut sucht. Und sie schüttet Erbsen und Linsen in die Asche des Herdfeuers und sagt dem jungen Mädchen, wenn du das alles aussortiert hast, dann darfst du auch kommen. Sie hatte keine Chance und doch wurde ihr angeboten, diese zu nutzen. Im Märchen ruft sie die Tauben vom Baum am Grab ihrer Mutter. Diese kommen und unter Gurren helfen sie ihr. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. So lesen wir das Alte Testament. Alle Flüche für Israel und alle Segnungen für uns. Ist euch das schon mal aufgefallen? So lesen wir ganz schlicht gestrickt das Alte Testament. Alle Flüche für Israel, alle Segnungen für uns. Ja, aber lasst uns doch mal überlegen, wenn das eine für Israel gilt, und es ist im gleichen Wortlaut an die gleichen gerichtet, dann müssen wir auch die Segnung wem zuordnen? Israel. Ja, aber was machen wir dann mit Psalm 23, das Lieblingskapitel vieler Christen? Was machen wir denn mit all den anderen? Es sollen wohl Berge hinfallen, aber mein Bund soll nicht von dir weichen. Ja, Leute, was machen wir damit? Wir haben nur Zugang zu all diesen Dingen, soweit sie in der Person Jesu Christi Teil der Heilssegnung Gottes sind. Darum steht der Hebräerbrief im Neuen Testament. Habt ihr den schon mal entdeckt? Soll ja einige geben, die haben ihn sogar schon gelesen. Und einige ganz wenige, die ihn verstanden haben. Das muss sich mehren. Der Hebräerbrief zeigt uns nämlich sehr eindrücklich, wie wir das Alte Testament lesen sollen. Ist euch das schon aufgefallen? Dass der Hebräerbrief deutlich macht, dass all diese Dinge Vorbilder sind, die sich in der Realität für uns in Christus erfüllen. Wir dürfen aus dem Alten Testament nur Verheißungen und auch andere Aussagen nehmen, die durch neutestamentliche Aussagen gedeckt sind. Das ist ein schlichtes Prinzip. Also die Aschenputtelmethode, so lieb sie uns auch sein mag, so sehr wir uns daran gewöhnt haben, mit all den fettgedruckten Stellen im Alten Testament, lassen wir sie uns beiseite legen und auf Jesus schauen. Er ist die Mitte der Prophetie. Er ist das Hauptthema des Alten Testamentes. Und von ihm her haben wir den Zugang zum Alten Testament und zu den Segensworten. Das sind die Hauptthemen der Prophetie. Und diese Hauptthemen begegnen uns dann auch beim Studium der Offenbarung. Ja, sagt ihr, dann sind wir ja noch gar nicht weit gekommen. Stimmt. Aber eine gute Einleitung ist oft schon die halbe Arbeit. Wenn man nämlich weiß, worum es geht, wie man damit umgehen soll und worauf wir achten müssen. Wer blindwütig sich irgendwo hineinstürzt, das wird jeder wissen, der hat sich auf den Sackgassen verrannt, der hat wieder abbrechen müssen, was er gebaut hat, der hat Dinge revidieren müssen. Wir haben einen kleinen Einstieg bekommen. Und nun bitte ich euch eine kleine 5-Minuten-Pause, wo ihr euch mal recken, strecken und andere menschlichen Bedürfnisse nachkommen könnt. Und dann fahren wir fort mit dem Einstieg zur Offenbarung.